Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich bei einer neuen Coconut Live Podcast Folge. Und ich habe heute einen tollen Gast, Tolga Cinna. Und der nennt sich selber auch der HR Game Changer. Hallo Tolga, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Nina. Schön, dass ich da sein darf.
Magst du ein bisschen was über dich erzählen, wie du zum HR Game Changer gekommen bist?
Boah, ja, gerne. Aber das habe ich mir tatsächlich nicht selber verliehen, denn den Begriff haben wir verliehen bekommen. Cool. Hat aber was mit unserer Geschichte zu tun. Also ich komme ursprünglich aus dem Banking, Commercial Finance, Private Equity, das habe ich jahrelang gemacht. Das hat mich auch immer interessiert. Und eine Herzklappe schlägt immer noch für diese Branche. Okay. Aber tatsächlich hatte ich auch irgendwann mal die Nase voll. Und zwar, weil es einfach immer nur um Zahlen ging. Und wir waren so eine typische Heuschrecke früher, zumindest der Fonds, bei dem ich gearbeitet habe. Und es ging eigentlich immer nur darum, eine Firma identifizieren, Wert hochtreiben und dann gerne gewinnbringend verkaufen. Ist ein Businessmodell, machen wir uns nichts vor, aber das war nicht so. Das war zu wenig für mich irgendwie. Mhm. Ich hatte aber ein paar Jahre vorher, hatte ich das Glück, dass ich in sehr jungen Jahren mein eigenes Team aufbauen durfte. Völlig unwissend, wie man das macht und so weiter. Und ich wusste aber, dass ich nicht mit jedem zusammenarbeiten möchte. Ich wollte so coole Leute haben, mit denen, also die ein bisschen was drauf haben. Die müssen auch Ecken und Kanten haben, aber das müssen so Leute sein, wo es charakterlich passt. Und da habe ich tatsächlich 2, 3 der Top 5 Headhunter in Deutschland angerufen, die ganz Großen natürlich. Mhm. Und die haben mir alle erzählt, was ich brauche. Die haben mir alle erzählt, wen ich brauche und wen ich einstellen soll, aber keiner von denen hat mich gefragt, was ich mir wünsche. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das lieber selber. Und dann habe ich auf sehr unkonventionellem Wege 4 Leute eingestellt, die absolut keine Chance hätten, durch unsere HR-Prozesse durchzukommen. Also wir reden von 2005 ungefähr. Mhm. Und habe ich auch in der HR vorbeigearbeitet. Das war total witzig. Da machst du dich nicht gerade beliebt bei deinen Kolleginnen und Kollegen.
Glaube ich.
Aber der Erfolg gab uns recht. Und der Vorstand hat dann hinterher gesagt, wir ändern unsere HR-Prozesse um. Ich weiß noch, dass ich irgendwie Bewerbungsgespräche hatte. Also ich habe zuerst mit der HR gesprochen natürlich, die haben sich darum gekümmert und dann hatten wir da Bewerber auf dem Papier alle super. Also wirklich die Creme de la Creme und charakterlich habe ich gesagt, boah, ne, mit so einem kann ich nicht arbeiten, mit der kann ich nicht arbeiten. Dann habe ich auch so Fragen gestellt. Ich sage, wo gehst du denn gerne feiern? Welche Musik hörst du denn gerne? Und was ist, wenn wir hier donnerstags in Düsseldorf irgendwo an den Hafen fahren? Wo sollten wir denn deiner Meinung nach hin? Und dann kamen mal so komische Antworten. Und ich habe dann 4 Leute eingestellt, jemanden vom Inkasso, der eine sehr hohe Quote hatte an Forderungsbeitreibung, weil er sehr empathisch war. Ja. Ich habe eine Hotelfachfrau eingestellt und jemanden, dessen Eltern einen Gasthof hatten. Das waren die ersten 3. Und ja, der 4. waren Kommilitone von mir. Den kannte ich noch von früher. Und das waren alles so Leute, die ganz gut mit Menschen umgehen konnten. Und gleichzeitig war für die Arbeit eine Selbstverständlichkeit. Also der Kerl mit dem Gasthof, der kannte kein Wochenende. Seitdem er 14 war, hat er in diesem Gasthof gearbeitet und war für den selbstverständlich. Wenn der Laden voll ist, bleibe ich da. Und wenn der Laden nicht voll ist, dann kann ich mich mit meinen Freunden treffen. Ja, dieses Team hat im April seine ganzen Jahresziele erfüllt, die wir eigentlich hätten im Dezember erfüllen sollen. Ja, und da habe ich tatsächlich gedacht, okay, was gefällt mir an diesen ganzen Headern dann nicht? Und eins war, die interessieren sich nicht, was der Kunde braucht. Also die gehen meist über die fachliche Qualifikation. Keiner geht über Charakter und Soft Skills. Mhm. Zweitens mag ich dieses Abrechnungsmodell nicht, einfach zu sagen, ich hätte gern X% vom Gehaltspaket. Weil ich ja dann auch als Kunde immer das Gefühl hatte, Moment, die treiben mir ja das Gehalt jetzt in die Höhe, damit sie ein paar Prozent mehr kriegen. Der Vorwurf steht ja immer im Raum. Okay. Und ich fand das immer so anonym. Du kriegst immer so Profile zugeschickt, aber du kriegst halt, ne, du kriegst keine Daten, du kriegst keinen Namen und so weiter. Und da habe ich gesagt, okay, diese 3 Sachen ändere ich. Und habe tatsächlich dann, als ich in meinem letzten Private Equity Jahr war, habe ich meinen Bonus genommen und habe gesagt, ich mache das selber. Und erste Grundlage war, wir arbeiten nicht mit Prozenten. Mhm. Der Preis steht vorher fest. Mhm. Egal, wie das Gehaltspaket am Ende aussieht, weil es nach Suchauftrag bzw. Umfang geht und Aufwand. Volle Konzentration auf Charakter und Soft Skills neben den Qualifikationen, weil am Ende ehrlicherweise nützt mir das größte Arschloch nichts, wenn es kompetent ist, aber man kann noch nicht mal ein Bier mit ihm trinken.
Ja.
Ja. Und haben wir gesagt, okay, wir müssen das auch nicht anonymisieren. Also ich meine, wenn ich mit dir arbeite, vertraue ich dir. Und wenn du sagst, find mir jemanden, dann brauche ich dir jetzt nicht ein Profil zu schicken, wo du kein Gefühl für den Menschen kriegst. Und das umgehst du natürlich, wenn du einen Retainer-Vertrag machst und nicht erfolgsabhängig arbeitest. Ja, das haben wir dann geändert und seitdem klappt das ganz gut und seitdem tauchen wir immer weiter in die HR-Themen ein.
Schön.
Und bin sehr glücklich damit.
Du hast von Charaktereigenschaften gesprochen, die dir wichtig waren. Welche sind das denn?
Ja, für mich persönlich, wenn ich mit Menschen Zeit verbringe, dann kann man schon sagen, das sind die gängigsten. Ne? Also ich mag sehr ehrliche Leute, ehrlich im Sinne auch von, die auch mal unbequeme Sachen sagen und nicht so aalglatt sind.
Ja.
Ich finde, man muss streiten können im Leben, ohne böse aufeinander zu sein. Das ist das Schönste, was es gibt, wenn man sagt, also die große Kunst einer Diskussion ist ja, den Standpunkt des anderen zu verstehen und nicht den anderen davon zu überzeugen, dass er falsch liegt. Wir sehen das gerade in der politischen Debatte, ne? Oh, du bist doof, du machst es falsch. So, ich glaube, die große Kunst der Diskussion liegt darin, dass wir uns austauschen und aus diesem Gespräch gehen und sagen, ich habe ihn verstanden oder ich verstehe jetzt, warum sie so denkt. Punkt.
Ja.
Das reicht schon. Das muss man nicht gut finden, aber du musst es verstehen. Und das ist mir persönlich sehr wichtig. Ich finde auch, man muss sich auch in einer Familie, in einer Freundschaft, bei der Arbeit streiten können, ohne böse aufeinander zu sein. Es gibt so Regeln. Ne? Wir bleiben sachlich, wir werden nicht persönlich, wir sind sehr leidenschaftlich. Wir können auch mal laut werden für die Sache.
Ja.
Ja, also so hart zur Sache und weich zu Menschen finde ich sehr, sehr wichtig. Ich finde wichtig, da bin ich super empfindlich, ich habe schon von vielen Freunden getrennt und auch von Verwandten, wenn du mich magst und ich erwische dich dabei, dass du in meiner Abwesenheit mich nicht verteidigst, dann haben wir beide ein Problem.
Okay.
Weil ich mache es genauso. Also wenn du nicht im Raum bist, dann rede ich, verteidige ich dich. Ich stehe für dich ein. Deshalb brauche ich auch nicht so viele Menschen in meinem engsten Kreis.
Mhm.
Aber auf die da sind, glaube ich, mich verlassen zu können.
Ja.
Umgekehrt aber auch. Also ich habe einen sehr, sehr hohen Stellenwert, was Integrität angeht. Im Vergleich zu Loyalität ist sie halt einfach gegeben.
Mhm.
Ich mag Menschen, die nicht wegschauen, wenn Unrecht passiert. Ich mag Menschen, die nicht wegschauen, wenn Schwächere leiden oder irgendwie übergangen werden. Also für andere einsteht, finde ich immer sehr, sehr, sehr wichtig. Und das sind so Sachen, auf die ich achte. Und ich habe einen sehr hohen Arbeitsethos, das heißt viel arbeiten. Man kann mit mir sehr viel arbeiten, aber ich habe auch gelernt, in den letzten 10 Jahren auf Ergebnisse zu achten. Und kann heute sehr gut Leuten um 11 Uhr mittags schon sagen, geht nach Hause, das Ergebnis ist super. Ne?
Mhm.
Heute müssen wir jetzt nicht noch eine neue Baustelle anfangen, nur weil wir Zeit haben. Das Ergebnis, was wir haben wollten, ist da. Der Rest des Tages ist da, das weiß auch jeder. Umgekehrt werde ich aber schon sauer, wenn das Ergebnis nicht da ist und man sagt dann so, oh, heute habe ich aber keine Lust. Also bin da sehr, sehr klassisch erzogen, glaube ich.
Okay. Du sprichst von der Fähigkeit, auch kontrovers zu diskutieren und auch eine gewisse Streitkultur zu fördern. Hast du das schon immer gekonnt oder ist dir das in die Wiege gefallen? Ja, okay.
Ich konnte das schon immer.
Ja.
Ich habe in den letzten Jahren mit meinen Eltern sehr häufig darüber gesprochen. Also ich habe der einzige Mensch auf der Welt, vor dem ich Angst habe. Also ich habe vor 2 Dingen auf der Welt Angst. Erstens den lieben Gott und zweitens
das?
Meine Mama.
Okay.
Also wenn meine Mama ruft, dann wird alles liegen gelassen.
Okay.
Ist eine ganz liebe Frau, die macht das nicht. Aber wenn sie mal ruft, dann lachen meine Kinder und sagen, ah, jetzt kriegt der Papa Ärger. Und vor dem lieben Gott, also ich glaube an Gott und und wenn der liebe Gott, also wenn du gute Sachen tust, dann öffnen sich auch gute Türen und schöne Türen. Und wenn du nicht so gute Sachen tust, dann bleiben die Türen verschlossen. Du wirst nicht bestraft, aber die Türen bleiben verschlossen.
Mhm.
Und meine Mama hat mir mal erzählt, dass ich wohl immer schon sehr, sehr empathisch gewesen bin und mir schon immer Gedanken über andere Kinder gemacht habe, als ich selber ein kleiner Junge war. Also wenn die sich zum Beispiel dreckig gemacht haben, ne, dann habe ich die so ein bisschen abgeklopft und gesagt, hey, geh nicht so dreckig nach Hause, weil deine Mama muss das ja waschen, ne, ist ja schade, dann muss sie wieder ein bisschen was machen.
Mhm.
Oder habe mich immer für Schwächere eingesetzt. Also das ist auch so eine, ich bin sehr froh, mein Sohn hat das auch. Ich habe 2 Kinder, meine Tochter hat meinen Kopf, mein Sohn hat mein Herz. Sie ist sehr effizient.
Das ist sehr spannender. Entschuldige, dass ich dich unterbreche.
Ja.
Deine Tochter hat deinen Kopf und dein Sohn hat dein Herz, hast du gerade gesagt?
Ja.
Was heißt denn das?
Ja, genau so. Meine Tochter ist sehr effizient, sehr zielstrebig, sehr fokussiert.
Ja.
Viel bei ihr beruht viel auf Wissen und Intelligenz
Ja.
und solche Sachen. Charakterlich auch ganz toll, keine Frage. Aber an der einen oder anderen Stelle hat sie einen sehr ausgeprägten, gesunden Egoismus. So, weiß ich gar nicht, ob ich den so könnte. Ich beneide das, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie einfach sehr früh für sich selber einsteht in vielen Dingen. Mein Sohn hat mein Herz, also mein Herz hat immer schon gesagt, wenn ich in einem Moment für andere einstehen muss und mich vernachlässige, aber ich tue was Gutes, dann mache ich das. So, und das ist, also deshalb sage ich immer, er hat mein Herz und sie hat meinen Kopf. Und das habe ich wohl früher auch immer gemacht. Also ich habe nicht zuerst an mich gedacht, wenn ich gebraucht wurde. Oder wenn, einfaches Beispiel, also gab keine Rangelei auf dem Schulhof, wo ein Schwächerer irgendwie drangsaliert wurde und ich bin nicht dazwischen gegangen und habe ihn verteidigt. Das passierte nicht. Passiert auch heute nicht. Also wenn ich irgendwo was sehe, was, ich sag mal, in der Zivilgesellschaft, würde man es vielleicht Zivilcourage nennen, ich würde nicht aussteigen, nur weil da zwei Leute sich streiten und ich mir denke, mich geht das nichts an, weil selten sind es ja zwei ebenbürtige Leute. Meistens ist es ja einer, der irgendwie als Opfer angesehen wird oder sowas. Also ich kann das nicht. Und ich habe auch einen großen Glauben, dass wenn man anderen Menschen nicht hilft, dass das Leben das nicht gut findet. Und umgekehrt finde ich schon, das größte Glück liegt oder der Sinn des Lebens liegt darin, anderen Menschen zu helfen. Und ich glaube, dann ist es ein erfülltes Leben.
Wie stehst du dazu? Du hast gerade dann bei deinen Kindern, meine Tochter ist mein Kopf, mein Sohn ist mein Herz. Wie stehst du dazu? Es gibt ja diesen schönen Ausspruch, ist nicht von mir, hat irgendjemand gesagt, schlag mich tot, wer? Wir Menschen sind sehr geschickte Geschichtenerzähler und wir haben die Tendenz, zu den Geschichten zu werden, die wir erzählen, über uns und andere. Wie stehst du dazu?
Gute Frage. Kann schon sein. Also es gibt zwischen Himmel und Erde gibt es ganz, ganz viele Sachen, die verstehen wir nicht. Es ist nicht alles rational erklärbar. Ich glaube schon daran, dass ein Mensch wirklich alles erreichen kann, was er möchte. Also ich glaube bedingungslos daran, dass jeder Mensch wirklich alles erreichen kann. Der eine beginnt das Leben mit einem Rückstand. Ja, man könnte jetzt sagen, ist unter schlechten Bedingungen aufgewachsen oder die Familie hatte nicht das Geld oder nicht die Bildung. Und dann gibt es Menschen, die beginnen das Leben schon mit einem sehr großen Vorsprung. Das heißt aber nichts. Also ich glaube, also ich bin ein typisches Gastarbeiterkind. Meine Eltern kamen mit 15 und 16 nach Deutschland, getrennt voneinander, alleine, weil man beiden erzählt hat, ja, in Deutschland kannst du studieren umsonst. Also entgegen der politischen Geschichte, es ist nicht so, dass Gastarbeiter in der letzten Hölle gehockt haben und darauf gewartet haben, dass ein reiches Land sie ruft. So war das früher nicht. Leute haben ihr Leben gehabt. Aber ein besseres Leben wurde ihnen versprochen, dass sie wahrscheinlich, dass sie bei sich selber nicht gesehen haben. Meine Eltern kamen mit 15, meine Mama war 15, mein Vater war 16. Unabhängig kamen sie nach Deutschland. Also wenn ich mich damit abfinden würde, ne, dass meine Eltern ja so arme Teenager gewesen sind, was ja heute unvorstellbar ist. Also heute regen wir uns ja auf, wenn über unsere Grenze irgendjemand läuft, der nicht so aussieht wie wir. So, und das war früher gang und gäbe. Da kommen zwei Teenager, können die Sprache nicht, treffen sich, heiraten, haben dann zwei Jungs. Jetzt könnte ich mich natürlich dahinstellen und sagen, ja, das Leben war schon sehr hart und begann schon sehr hart. Wenn ich einen Tick besser werde als meine Eltern, dann reicht es ja. Ne? Aber ich glaube, das war einfach, das ist kein Nachteil, ganz im Gegenteil. Das ist ein richtiges Asset, was ich für mich sehe. Oder ich rede es mir ein. So, ich hätte jetzt auch der Sohn von einer Ärztin, einem Juristen sein können, die in eine Familiendynastie reingeboren wurde oder sowas. Aber ich glaube, zwei Kulturen zu haben und diesen Struggle zu haben, mit keinen oder sehr wenigen Ressourcen aufzuwachsen, ist ein Riesenbonus. Und habe als Kind schon daran geglaubt, dass jeder Mensch alles erreichen kann, was er möchte. Und um deine Frage aufzugreifen, ja, ich glaube schon, dass man zu dem wird, was man sich einreden kann. Nicht automatisch, du musst schon so ein bisschen arbeiten dafür. Aber ich glaube, diese Dinge bewahrheiten sich dann schon, wenn du die Energie da rein tust, dann auch die richtigen Sachen machst und Momentum im Leben schaffst. Also Momentum im Sinne von mit vielen Menschen sprechen, engagiert sein, neue Ideen evaluieren, dann, das ist Mathematik. Da muss was Gutes bei rauskommen am Ende des Tages.
Ja, schön.
Vielleicht nicht am Anfang, aber irgendwann passiert was Gutes.
Ja. Ist das dein Drive auch, dass du sagst, irgendwie jetzt erst recht? Das ist ja.
Ja, so ein bisschen trotziger Sechsjähriger steckt in mir schon drin. Also,
Schön.
Leute, die mich kennen, wissen, also wenn man mir sagt, du kannst das nicht, dann macht das echt was mit mir, ne? Also,
Gegenbeispiel-Satire.
genauso wie, wir hatten ja im Vorgespräch über Surfen gesprochen. Ich kann es nicht. Mein Körper, also mein Geist sagt mir, ich bin der geborene Surfer.
Ja.
Ich bin auch der geborene Skifahrer. Ich weiß ganz genau, was der Körper machen muss, wie die Beine sein, funktionieren müssen. Es funktioniert nicht, heißt aber nicht, dass ich mich damit abfinde. Also es gibt nichts, mit dem ich mich abfinde und sage, ich kann das nicht.
Ja, okay. Da ist ja eine Menge Stärke drin. Jetzt habe ich tatsächlich, also ich hatte früher auch immer diese Einstellung, dass ich gesagt habe, geht nicht, gibt nicht. Wohnwille ist ein Weg und ich finde es tatsächlich auch extrem wichtig aus diesem Opfernarrativ, da kann man nichts machen. Ich bin ein Opfer meiner Umstände, herauszutreten und in die Eigenverantwortung zu gehen. Weil die Eigenverantwortung, wenn du das machst, bist du stark. Nichtsdestotrotz gibt es ja Menschen, die sagen, ich mache das alles und trotzdem erreiche ich vielleicht gewisse Dinge, die ich mir vorstelle, nicht mehr. Ich werde vielleicht nicht mehr der Surfer, weil warum auch immer, auch wenn ich noch so mich dafür anstrenge. Das akzeptierst du definitiv dann nicht, oder?
Akzeptiere es nicht. Also ich muss es nicht. Ich kann unterscheiden, dass ich
Ja.
sage, ist das jetzt für mich wichtig? Muss ich das machen? Nee, ich muss kein Surfer sein. Muss ich nicht. Ich muss es auch nicht lernen. Aber der Kopf sagt nicht, dass du bist du unfähig. Ich rede nie negativ über mich. Ich rede nicht, ich will nicht krank werden. Ich sage, ich will gesund bleiben. So, und ich rede mir das auch nicht ein. Ich weiß nur, also es ist, jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist toxisches Verhalten, dir selbst gegenüber ständiger Druck. Nee, ist kein Druck. Das ist nicht dringend. So, ich finde mich damit ab, dass ich heute noch nicht surfen kann. Wenn ich es will und wenn ich es muss, dann werde ich können. Hundertprozentig, führt kein Weg dran vorbei. Aber ich muss ja heute nicht eine Sache lernen, die ich absolut nicht brauche. So, ich meine, ich rede den ganzen Tag über HR und über Menschen und Psychologie und Soziologie. Und ich habe das ja nicht studiert. Also ich habe ganz normal Wirtschaftswissenschaften studiert und der Rest ist gesunder Menschenverstand und wir machen Fehler, heute noch. So, also es gibt nichts Verlogeneres und Schlimmeres als die HR-Bubble in Deutschland.
Inwiefern?
Sales-Leute haben auch so eine Competition, ne? Also Vertriebscoaches und Vertriebsleute haben alle eine tolle Idee, wie man verkaufen kann. Sie sind aber so schlau zu wissen, dass man die Sachen nicht miteinander vergleichen kann, weil das Produkt ist ein anderes, der Preis, die Herstellungszeiträume, der Kunde ist ein anderer. Aber die lernen viel mehr miteinander. In der HR ist es so ein bisschen überspitzt formuliert. Alle wissen sie es besser. Alle reden darüber, was nicht funktioniert oder wie man es toll machen könnte und vernachlässigen diese Parameter. Und da gibt es viel, viel mehr Parameter als zum Beispiel in der IT oder im Sales. Also wir haben Menschen, wir haben Branchen, wir haben Regionen, wir haben Unternehmensgröße, wir haben Kultur, eine nicht steuerbare Einheit. Wir haben eine unfassbar hohe Kombination an Charakter- und Persönlichkeitsmerkmalen innerhalb eines Menschen. So, wenn du und ich funktionieren vielleicht so ganz gut. Jetzt kommt ein dritter Mensch dazu, entsteht eine ganz andere Dynamik. Das kann
Absolut.
sich nach oben, nach unten potenzieren. Eine vierte Person kommt. Was macht es? Wir beide würden anders arbeiten, wenn wir Kollege und Kollegin sind. Wir würden auch anders arbeiten, wenn du die Führungskraft bist oder ich die Führungskraft bin. Also da gibt es so viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Und wir müssen ja nicht die Wahrheit kennen. Wir müssen ja nicht wissen, die Mina ist so und der Teuger ist so, also dieses Klassifizieren funktioniert nicht. Aber wir müssen ja wissen,
Es sie auch überhaupt gibt, ne?
genau, wenn es überhaupt gibt, aber wir wissen, dass in uns beiden mehr steckt, als unser täglicher Job verlangt. So, und was mich antreibt, ist herauszufinden, was steckt in Nina noch mehr drin, was sie heute nicht anwendet, weil mich wurmt das, weil ich daran glaube, in dir könnte ja noch was etwas viel Größeres stecken, was du vielleicht für deinen jetzigen Beruf nicht nutzen kannst, weil dieser Bereich lässt es nicht zu. Mhm. Aber es wäre doch total spannend, das herauszufinden, um vielleicht für morgen oder nächstes Jahr oder in 10 Jahren zu sagen, warte mal, die Nina kann das, weil ich weiß, sie hat die und die und die Eigenschaft. Mhm. Und das kann ich aber kategorisieren. Mhm. Wenn ich das weiß, herausgefunden habe, weil Arbeit ist ein Unternehmen oder eine Stellenanzeige funktionieren nach heutigem Problem. Ein Unternehmen stellt heute jemanden ein, weil es ein Problem gibt, was man mit seinem jetzigen Team nicht lösen kann. Mhm. Oder es gibt eine Überlastung oder. So, dann suche ich dich heute. Und du hast heute mit der Lebenserfahrung, dem Alter, dem Leben, wo du gerade bist, hast du die Fähigkeiten. Wir stellen dich heute ein. Mhm. Aber du entwickelst dich ja auch weiter. Und dieses Problem ist ja im Idealfall irgendwann gelöst. Was machen wir denn nächstes Jahr?
Das heißt also absoluter Blick auf Potenziale und zu gucken, okay, wie kann ich die Potenziale bergen? Ja, okay.
Auf jeden Fall, ne?
Hast du da Best Practices? Also ne, die Führungskräfte, du sprichst mir aus der Seele, zu gucken, wie können wir Menschen entwickeln, wie können wir Menschen auch helfen, über sich hinauszuwachsen? Weil ich glaube, wenn eine Führungskraft schafft, das in Menschen mit zu unterstützen, dass sie das können, dann entsteht ja wesentlich mehr. Dann entsteht vielleicht so ein bisschen was wie eine Magie, würde ich mal fast sogar sagen. Ja, was sind Dinge, die gut funktionieren aus deiner Erfahrung?
Boah. Also bei den Führungskräften bin ich immer so, es gibt ganz, ganz tolle Führungskräfte. Ich hatte 2 Chefs in meinem Leben, die werde ich nie vergessen. Mhm. Also mit denen bin ich immer noch in Kontakt. Mhm. So viel von denen gelernt, auch die guten und schlechten Sachen. Das waren so absolute Menschenkenner. Die haben eigentlich nichts Wildes gemacht. Die haben sehr gut geredet oder einfach offen gesprochen. Mhm. Der eine hat mich wirklich mal im Bewerbungsgespräch ganz am Anfang gefragt, so, was erwartest du vom Leben? Ja, dann stehst du da als junger Teuger Anfang deiner 20er und denkst dir, verdammt, ich habe gar keine Gedanken darüber gemacht. Und dann, ja. und dann hieß es, ja, wir stellen dich jetzt ein. Okay, was machst du hier? Und was machst du in 2 Jahren oder was machst du in 5? Wo willst du hin? Wie willst du sein, wenn wir uns irgendwann mal trennen? Was willst du gelernt haben? Ja, so die richtigen Fragen stellen und dann auch mit den Antworten nicht sagen, ja, nee, die Antwort passt mir nicht, sondern zu sagen, okay, ich kann mit diesen Antworten was anfangen und ich glaube, mit diesen Antworten möchte ich arbeiten. Mhm. Und ich versuche das heute auch zu machen, dass ich, also wir haben die letzten 3, 4 Mitarbeiter, die wir eingestellt haben, die haben nicht eingestellt, weil wir deren Fähigkeiten brauchten. Also einiges bringen sie mit, was wir gebraucht haben. Die bringen aber sehr, sehr viele Sachen mit, die wir nicht brauchen. Also Jem zum Beispiel ist unser Vorletzter, den wir eingestellt haben. Der ist nebenbei Athletiktrainer beim Fußball, arbeitet sehr viel mit Kindern. Mhm. Also hat typisches Coaching in die Wiege gelegt, kann Kinder, die einen großen Traum haben und ganz lange Reise vor sich haben, kann das Schritt für Schritt nachvollziehbar dahin begleiten. Mhm. Er kennt sofort, was gemacht werden muss, er kennt die Stärken, er kennt die Schwächen und weiß, wie man an den Schwächen arbeiten muss, ohne dass das Kind das Gefühl hat, dass es darin schlecht ist. Mhm. So ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit.
Ja.
So, was kann ich jetzt damit machen? Jetzt könnte ich sagen, ja, der Junge ist fußballverrückt und hackt das ab. Oder ich kann sagen, ey, gar nicht mal so schlecht. Der Junge kann eigentlich auf dem Fußballfeld visualisieren und Storytelling machen und bringt Kinder dazu, daran zu arbeiten, diszipliniert daran zu arbeiten, mhm, und so, dass sie selber Lust darauf haben, dass sie dieses Ziel irgendwann mal greifbar vor ihren Augen sehen. So, das kannst du mit Erwachsenen auch machen. Das kannst du mit Unternehmen auch machen. Das kannst du mit ganz vielen anderen Sachen auch machen. Oder wir haben eine Mitarbeiterin, die sitzt in Berlin, die ist bei einem sehr großen deutschen, die ist bei uns nur nebentätig, noch. Sie ist bei einem sehr großen deutschen Automobilzulieferer tätig und arbeitet in Learn and Development, hat da 2 Programme aufgebaut. Ich habe sie per Zufall kennengelernt, fand sie in den ersten 3 Minuten schon toll und dann habe ich ihr das Konzept erzählt, was wir aufbauen wollen im Learn and Development. Aber ich sagte, ich will gar nicht wissen, ob du das kannst. Ich will gerne wissen, was du da machen würdest, was ich nicht kann. Und dann sagt sie, ich habe das schon 2-mal gemacht und noch nie hat sich einer dafür interessiert, was ich da reinbringen kann. Die wollen es nur aufgebaut haben. Mhm. Aber alle meine anderen Ideen, wie es besser funktionieren kann, wie Mitarbeiter wirklich an diesem L&D-Programm arbeiten möchten, was die Leute wollen, hat mich keiner gefragt. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es so. Du baust es nicht nur auf, es ist dein Produkt. Kümmere dich darum, ne? Sieh zu, dass du die Zielgruppe verstehst. Und sie hat im Oktober angefangen Und im November schon, also anderthalb Monate später, hatte sie mir etwas vorgelegt, von dem ich nicht gedacht hätte, dass sie so weit sein wird in dieser kurzen Zeit. Versteht die Zielgruppe, weiß genau, wie sie es macht und mit der Freiheit lebt sie super und hat ein sehr hohes Engagement in der Geschichte. Ich bin total entspannt, dass ich mich sehr wenig darum kümmern muss. Und sie freut sich, wenn ich sage, ich finde das super, was du machst, weil sie einfach diesen Willen hatte, weil das halt niemand aus ihr rausgeholt hat.
Schön.
Und ich glaube, um solche Sachen geht's.
Ja, stecken viele wichtige Sachen drin, ne? Das ist einmal die Bereitschaft, Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, was bewegt den Menschen? Wo will er hin? Wo sieht er sich? Und ich glaube, dazwischen ist aber auch noch mal die Stille auszuhalten, wenn die Antwort noch nicht da ist, weil ich finde, das sind immer sehr hohe Fragen. Ne, also aus meiner eigenen Biografie, ne, was willst du werden? Ich meine, ich sag mal gerne im ersten Leben Juristin. Ich hätte besser länger mit der Frage gesessen, dann hätte ich vielleicht noch eine stimmigere Antwort für mich gefunden. Aber auch diese
Aber
Bereitschaft, ne?
warum
Bitte?
wolltest du Juristin werden?
Du, Tolga, bei mir war das im Prinzip die Unfähigkeit, auf meine eigenen Antworten zu hören. Also ich wollte ursprünglich Psychologie studieren. Das hätte mich interessiert. Da war ein NC von 1,3 drauf. Warten hatte ich keinen Bock drauf. War nicht so mein Ding. Dann habe ich gedacht, okay, Schauspielschule hätte ich auch noch geil gefunden. Das war dann so, das ist brotlose Kunst. Da fehlte mir der Mumm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe aufgelegt während meiner Schulzeit schon und habe dann gedacht, okay, mein Vater sagt, hast einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, mach Jura. Und dann hatte ich halt gedacht, okay, dann mache ich halt Musikrecht, Künstlermanagement und solche Sachen. Und
Ja.
das war mein Narrativ und das, woran ich geglaubt habe. Und dann habe ich ja, wie gesagt, angefangen, Jura zu studieren. Und das hat halt sehr viel mit
Nicht
Standesdünkel.
mit Musik zu tun.
Nichts mit Musik, es hat nicht so viel mit Menschen zu. Also ich glaube, man kann das alles so leben, ne? Aber für mich ging es tatsächlich in meiner Reise darum, mir überhaupt erstmal meine eigenen Fragen zu beantworten. Das konnte ich damals
Ja.
nicht. Ich kann das auch erklären, warum das so war, aber es ist völlig egal. Ich konnte es nicht. Ich durfte es für mich lernen. Und ich durfte halt lernen, von diesem ich werde gemacht Narrativ in eine Eigenverantwortung zu gehen. Und das war für mich ein total bereichernder Weg. Der hat mich natürlich auch an Punkte geführt, wo ich in die Tischkante gebissen habe. Aber ich finde, daran wächst man ja auch. Ist genau wie du sagst. Also das teile ich. Ne? Ich kann sagen, oh Gott, ich habe so einen schlechten Start gehabt. Oder hätte ich dann damals was anderes? Hätte, hätte, Fahrradkette, sage ich gerne. Oder ich sage, ich übernehme die Verantwortung. Und jeder Schritt auf meinem Weg ist ein Teil von mir und hat mich wichtige Dinge gelehrt.
Finde ich total wichtig. Also ich wollte mal Kinderarzt werden.
Ja.
Ja, ich hab mit 4 Jahren habe ich unterernährte Kinder in Afrika, also im Fernsehen gesehen. Und ich habe das nicht verstanden, warum man dünn ist, aber einen dicken Bauch hat. Und das war so, ich bin 79 geboren, also so irgendwie 83, 84 war das wohl. Und dann gab es ja diese Berichte aus Afrika sehr häufig. Und dann habe ich meinen Papa gefragt, warum die so dünn sind, aber trotzdem einen dicken Bauch haben. Also haben sie jetzt viel gegessen oder haben sie nur Bonbons gegessen? Weil das geht ja dann nur in den Bauch. Ne? Da geht ja nicht in die, du bist ja nicht dick, so im kindlichen Verständnis, sondern hat er mir das erzählt, so also Unterernährung und so weiter und so weiter. Und dann siehst du halt diese Bilder damals, Somalia, Äthiopien und was weiß ich, welche Länder.
Ich erinnere mich, ja.
Und dann habe ich irgendwann, also habe ich so wie das halt als Kind machst, warum passiert das? Warum gibt es das denn? Ne? Und so weiter. Und meine Eltern haben es mir erklärt, versucht zu erklären, soweit es ging. Und dann lernst du auch so Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit kennen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich einfach Kinderarzt, dann helfe ich denen. Ganz einfach. So. Und dann bis zu meinem 16. Lebensjahr hättest du mich fragen können, was ich werden möchte. Kinderarzt. Also gar nichts anderes. Einfach nur Kinderarzt werden. Und dann habe ich mich das mit dem Studium beschäftigt, mit 16. Und habe ich das erkundigt, ne? Was musst du studieren? Wie lange dauert das und so weiter? Und dann habe ich festgestellt, dieses Studium ist nicht mein Weg. Also das ist nicht mein Ding so.
Weswegen nicht?
Aber dieses, ja, ich bin, also ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass das Medizinstudium bei mir nicht geklappt hätte oder sehr mittelmäßig.
Okay.
Und habe ich mit mir gehadert. Also, dass ich nicht Arzt werden konnte oder wollte, das war okay, aber ich wollte diesen Kindern helfen und mochte schon immer Kinder. Also ich wollte schon Kinder haben, da kannte ich meine Frau noch nicht mal. Ach, süß. Auch die Namen meiner Kinder wusste ich, bevor ich meine Frau kennengelernt hatte. Ich wusste ja schon immer, dass wenn ich Söhne habe oder Mädels habe, die heißen so, 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 so. Ich habe mich auch mit jedem Namen durchgesetzt.
Ich wollte gerade sagen, hat deine Frau nichts?
Tatsächlich.
Ja, okay.
Ja, die fand die auch so cool und
Ja,
hat
Gott
gesagt,
sei
ja, ist
Dank.
kein Thema. Aber dieses Kindern helfen ist immer geblieben. Ne? Also ob es nebenbei Fußballtrainer ist, ob es Spenden ist, Engagement ist, hier bei Tech for Girls zum Beispiel, die sozial schwachen Mädels in Berlin haben die, glaube ich, angefangen. Da bin ich echt stolz drauf, dass wir da mitgemacht haben.
Schön.
Da helfen die sozial schwachen Kindern und ganz besonders Mädchen aus sozial schwachen Familien in die sehr jungen Alter an Programmierung und IT ranzuführen in der Schule. Da werden Geräte bezahlt, Kurse bezahlt oder die Stipendiaten. Es gibt Integrator, das sind ausländische Studenten, die ein Stipendium kriegen oder ein Teilstipendium. Meistens die ersten Kinder in der Familie, die überhaupt studieren oder so oder Abi machen. Also ich finde immer, man muss Kindern helfen. Deshalb tut mir das auch weh, wenn wir so Bilder aus Gaza sehen, wo ich sage, also was muss passieren, damit ein Mensch so seine gesamte Menschlichkeit verliert,
Ja.
nicht drüber nachdenkt. Ne? Aber nicht Arzt geworden, aber trotzdem immer Interesse und Unterstützung für Kinder, das ist halt geblieben. Und dann habe ich mich damit angefreundet, ich muss ja nicht Arzt werden, um Kindern zu helfen. Ja, ich kann es auf andere Seite, wirtschaftlich kann ich es machen, mit Lachen, mit Spaß, mit Training. Also auch meine Fußballjungs, die erziehe ich ja mit. Die zitieren mich dann zu Hause. Das finde ich immer sehr gut. Dann sagen die, der Teuger hat gesagt, ne, ohne Anstrengung kein Erfolg. So. Wir haben auch die Noten, wir haben auch den Notendurchschnitt der gesamten Mannschaft angehoben. Also als ich die Mannschaft übernommen hatte, war, keine Ahnung, also bei uns zu Hause ist so Mathe. Meine Kinder kotzen, wenn sie wissen, Mathearbeit. Also da lege ich sehr großen Wert drauf. Aber auch in unserer Mannschaft. Ne? Das Training gestaltet sich entweder etwas härter oder etwas lockerer, je nachdem, welche Noten die Jungs gekriegt haben.
Okay.
Und ja,
Eine
da
Erfolgsmessung.
versuchst du dann halt immer mitzugeben, ne? Was Anstrengung ist, was Disziplin ist, was Fokus ist, dass vielleicht die PlayStation zwar am lautesten ruft, wenn du zu Hause bist, aber die Hausaufgaben doch wichtiger sind. Und viele von den Jungs, da bin ich stolz drauf, die zitieren mich, indem sie sagen, alles, was heute Spaß macht, werde ich später nicht brauchen und alles, was heute anstrengend ist, wird mir im Leben weiterhelfen.
Ja,
Also
das
die
ist.
PlayStation ist es nicht, ne?
Ja,
Das
es ist die
müssen die schon mal
Fähigkeit auch,
verstehen.
durch Nadelöhr durchzugehen und auch ein gewisses Maß an Disziplin mitzubringen und auch ein Biss mitzubringen. Und ich finde, das macht doch auch Freude, wenn man merkt, weißt du, ich konnte es vielleicht erst nicht, ich musste mich wirklich quälen. Das sind doch die Erfolge, weiß nicht, wie du das siehst, die bleiben, wo
Ist
man
so.
sagt irgendwie, ne, wenn es mir leicht fällt, dann ist es easy. Aber wenn ich sage, ich will da unbedingt hin, und ich quäle mich dadurch. Und es ist vielleicht etwas, wo ich vielleicht auch gar nicht so viel Talent mitbringe im ersten Moment. Aber ich über meine Beständigkeit und meine Bereitschaft, mich dem immer wieder zu stellen, einfach merke, ich werde besser. Das sind doch ganz andere Erfolgserlebnisse, oder nicht?
Hundertprozentig. Das merken Kinder auch. Also wir haben schon sehr viele Spiele gegen viel größere und bessere Gegner gewonnen, weil wir an uns mehr an uns geglaubt haben. Aber es ist auch ein typisches Mindset-Thema. Kinder kennen das Wort nicht zum Glück. Aber ich erinnere mich an Spiele, die habe ich teilweise in Vorträgen zitiert, weil Kinder nicht auf das Logo auf der Brust geguckt haben, sondern mittlerweile die Einstellung haben, es ist vollkommen egal, gegen wen wir spielen, die haben ja auch nur zwei Beine. Ja, und die treten gegen denselben Ball, also müssen wir es einfach besser machen. Aber du musst halt auch mit Fehlern umgehen. Ne? Also du musst auch damit umgehen, dass wenn Sachen nicht funktionieren, dann funktionieren sie halt nicht. Dann wissen wir, dass wir daran arbeiten müssen. Und das ist ja im Leben genauso. Also es ist ja, Perfektion ist ja langweilig, es geht ja um Fortschritt.
Absolut.
Und ne, wenn ich die Disziplin sehe und sie mal ein bisschen genieße, freundschaftlich und positiv ihr begegne und sage, ich mache das jetzt fünfmal oder zehnmal, und dann achte ich mal ganz genau, fällt es mir leichter, wird es routinierter, wird das Ergebnis besser, dann habe ich einmal Blut geleckt, dann weiß ich ja, wenn ich es jetzt nochmal mache, dann wird es ja noch besser, noch einfacher, noch routinierter. Und das muss man halt mit Kindern machen, aber das gilt auch für Erwachsene. Also im Erwachsenenalter verlernen wir das, glaube ich, immer mal.
Ja, ich glaube, die Gefahr ist, wenn wir sagen, ich möchte den Erfolg haben, ne? dann, und wir haben den noch nicht, und dann sozusagen als das kleine Wörtchen noch, also als Minimax-Intervention ist da ja schon echt Gold wert. Aber ich glaube, dass dieses, ja, ich bin noch nicht da, das hat ja auch so eine demotivierende Art und Weise. Wenn ich darauf schaue, was habe ich heute, wenn ich auf den Prozess gucke und mich in dem Prozess erlebe und merke, hey, ich bin besser geworden oder ich bin noch genau da, wo ich gestern war, allerdings habe ich heute Morgen wieder die Herausforderung angenommen. Und das wiederum macht ja was mit unserem Selbstbild, glaube ich, wo wir dann auch an die Stärken rankommen, ne?
Ich glaube schon. Also ich glaube auch daran, am Ende wird immer alles gut, ne? Also egal wie, am Ende hat das Leben immer ein Eis für dich. So, und wenn es das Eis heute noch nicht gibt, dann ist es noch nicht das Ende. Du hast noch eine Chance, noch besser zu werden. Und es ist ja, wir haben ja diese Bias in uns, ne? Verlust und Rückschläge beschäftigen uns ja länger als Erfolge und Gewinne. Mhm. So, du verlierst 10 Euro, das beschäftigt dich viel länger, als wenn du morgen 50 Euro auf der Straße findest. Mhm. Die 10 Euro tun dir länger weh. Und das ist eine Einstellungssache, dass du sagst, ich bin noch nicht da. Aber ich habe ja alles in mir, weil ich jetzt noch nicht so den Weg herausgefunden habe, wie es geht. Und es ist halt auch nicht immer einfach. Also ich sitze, für mich persönlich sitze ich zu Hause und denke mir manchmal so, boah, was habe ich denn das letzte Mal Netflix-Serie geguckt? Also ich will auch nicht mehr mit dem Kopf arbeiten. Ne? Manchmal hast du so das Gefühl, ich will den Kopf einfach nur abschalten. Ja. Und dann denke ich mir so, ja, aber wenn ich es doch jetzt nicht mache, macht es ja eh keiner für mich. Und umgekehrt auch. Also vor 4 Jahren gab es mich online gar nicht. Vor 4 Jahren hättest du mich online nicht gefunden, vielleicht mal ein Xing oder ein LinkedIn-Account. Und heute finden uns Kunden online oder hören unseren Podcast oder sehen Videos und wir sind bei TikTok, wo ich sage, hätte man mir vor 4 Jahren gesagt, ich werde bei TikTok landen, ich sage, das spinnt ja. Mhm. Aber das Leben wird gelebt und es entwickelt sich. Und manchmal, nur mein Instagram-Account, der funktioniert irgendwie nicht. Die Leute mögen mich da, glaube ich, nicht. Noch nicht. Aber sie werden mich lieben lernen.
Ja, so ist richtig.
Definitiv. Ja. Definitiv.
Ja, und ich finde, eine Sache nehme ich auch noch mit. Ach so, entschuldige.
Ja.
Hm? Nee, bitte. Eine Sache nehme ich auch noch mit, Tolga. Du hast gesagt, du wolltest ursprünglich Kinderarzt werden. Und ich komme nochmal so zurück, dass du sagst, jeder Mensch kann alles erreichen. Und hast gesagt, ursprünglich wollte ich Kinderarzt werden. Und sagst dann, okay, das wäre nichts für mich gewesen, dieses Studium. Und da finde ich, ist auch ganz viel Weisheit drin, zu sagen, wo kann ich mit meinen Stärken den besten Beitrag leisten? Was ist mir unter diesem, ich bin Arzt oder ich bin Wirtschaftswissenschaftler oder was auch immer, was ist mir darunter wichtig? Nämlich Kindern zu helfen. Und wie kann ich das auf sehr viele unterschiedliche Art und Weisen tun? Weil das ist auch meine Beobachtung, weil ich habe ja gesagt, okay, die Juristerei ist es jetzt nicht. Aber was ist es denn dann? Und ich konnte diese Frage nicht beantworten. Und ich glaube ganz fest daran, dass es nicht nur einen Beruf für uns Menschen gibt, sondern dass es etwas gibt, was uns darunter antreibt, dem Wunsch Menschen zu helfen, dem Wunsch Kinder zu helfen. Und dass es sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen gibt, das zu tun. Und aus dem, was du mir erzählst, nehme ich einfach mit, es ist auch klug zu sagen, hey, das ist es vielleicht nicht. Und auch damit einen Frieden zu finden, nicht im Sinne von, oh, guck mal, ich kann kein Kinderarzt werden, möb, sondern eher zu sagen, hey, guck mal, das sind meine Stärken. Und damit kann ich einen Riesenbeitrag leisten, wenn ich die Disziplin und Bereitschaft mitbringe, da wirklich stetig dran zu arbeiten. Und du hast da einen wunderbaren Artikel drüber geschrieben auf Instagram, wie ich fand, wo du gesagt hast, sinngemäß, ich kann dich jetzt nicht eins zu eins zitieren, aber die Leute sehen sehr schnell den Erfolg und möchten dann den Erfolg haben. Aber sind sie bereit, die harte Arbeit bis dahin erstmal überhaupt zu sehen?
Ja, jeder ist neidisch auf deinen Erfolg, aber niemand ist neidisch auf den Weg. Richtig. Das ist tatsächlich nicht von mir, ist von einem Komiker Jimmy Carr, das Zitat, aber es ist so brutal wahr. Wir gucken uns den Nachbarn an, wir gucken uns die Freunde an. Ich meine, jeder kennt das. Dann gehen deine Freunde machen den Urlaub, den du immer machen wolltest. Mhm. So, total weit verbreitet auch unter Eheleuten. Also Streitereien, was andere haben und was wir nicht haben. Das ist tatsächlich irgendwann, wenn du HR vernünftig machst, landest du in dieser Hobbypsychologie. Führt gar keinen Weg dran vorbei. tatsächlich. Und dann denkst du, ja, klar, der hat jetzt vielleicht die Kreuzfahrt nach in die Karibik gemacht, die 25.000 kostet. Und ich nicht. So, was heißt das jetzt? Also ist er jetzt schlecht? Bin ich jetzt schlecht? Und welchen Weg hat der denn? Also wir kennen ja die Geschichte nicht dahinter. So, was hat dieser Mensch jetzt vielleicht in den letzten 10 Jahren verzichtet? Vielleicht hat er auch einfach nur Glück gehabt. Ne? Und dafür haben wir halt andere Sachen. Also wir gucken immer so, was fährt der für ein Auto, was hat er gemacht und so weiter. Aber kein Mensch ist neidisch darauf, auf die Schmerzen. Das ist auch übrigens genau der Grund. Es gibt auch den Spruch, alle wollen in den Himmel, aber niemand will sterben. Also wenn du etwas willst, dann musst du auch das dafür tun. Also musst du alles dafür tun, damit es eintritt. Wenn du in den Himmel willst, musst du erstmal ein gutes Leben leben und du musst bereit sein, irgendwann zu sterben. Du kannst dich nicht wie ein Idiot benehmen und dich weigern zu sterben, aber sagen, ich will trotzdem im Himmel. Das funktioniert nicht. Und wenn du meinst, dir steht es zu im Leben, also Wohlstand ist ja keine endliche Sache, ne? Oder Luxus oder sowas. Also es gibt genug von allem. So, du nimmst auch niemandem was weg. Ich glaube ja auch nicht daran, dass es nur einen Kuchen im Leben gibt. Back dir deinen eigenen, fertig. Du musst nicht auf die Stücke von dem anderen schielen, ne?
Absolut.
Aber du musst halt ein bisschen dich anstrengen dafür. Und da musst du auch mal neidisch sein. Also wenn wir es mal schaffen zu sagen, ich will genauso leidensfähig sein wie der. Ich will genauso widerstandsfähig sein. Und ich will nach all diesen Rückschlägen genauso aufrecht laufen können wie er oder sie. Dann glaube ich schon daran, dass Erfolg sich viel öfter einstellen wird bei den Menschen, als wir es heute sehen.
Das sind doch mal Neujahrsvorsätze, finde ich.
Ja, können wir jedem mitgeben.
Ja, und
Tut
ich
euch
finde.
weh, holt euch Kratzer und Schürfwunden.
Genau,
Ja.
aber ich finde es, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das ist ja auch, das macht doch Spaß, sich dem zu stellen.
Ja, natürlich.
Oder?
Was
Also
gibt es
das.
denn Besseres, als wenn du morgen aufstehst? Also jeder Sportler kennt das. Du
Ja.
stehst auf, du willst eine Millisekunde schneller laufen. Jeder Gewichtheber weiß, wenn ich nur 200 Gramm mehr Gewicht bewegen kann, habe ich einen Fortschritt gemacht. Ja, nur in der Arbeitswelt ist das immer noch so dieses, oh nee, du stehst auf und denkst, oh, heute wieder Unterlagen, heute wieder das, heute wieder jenes.
Ja.
Sportler stehen morgens auf, visualisieren sich das, die stellen sich vor wichtigen Wettkämpfen immer vor, wie gehe ich an den Start, wie wird angepfiffen oder wie packe ich die
Ja.
Hantelstange an oder wie stehe ich am Startblock. Sie visualisieren wirklich jeden Schritt bis und sagen, und ich werde vor mir niemanden sehen, weil ich als Erster durchlaufe. Oder diese Stange wird nicht wackeln, wenn ich sie über meinen Kopf habe. Oder ich werde das Tor schießen, weil ich den Ball richtig satt treffen werde. Was
Ja.
auch immer es ist. Und dann, das erzählt dir jeder. Erzählt dir jeder Olympia-Goldmedaillengewinner. Erzählt dir jeder Weltmeister, jeder Weltrekord. Erzählt dir, ich habe das tausendmal mir vorgestellt.
Ja.
Und einmal hat es geklappt. Und es muss nur einmal klappen. Jede Business-Idee muss nur einmal klappen. Jeder sportliche Erfolg muss nur einmal klappen, damit der Knoten platzt. Lionel Messi hat es auch gesagt. Es hat 16 Jahre gedauert, dass ich ein Übernachterfolg werde. 16 Jahre lang hat das keiner gesehen. Und dann auf einmal war ich über Nacht da für die Leute.
Ja.
Oder hier dieser wie heißt Fonsi, heißt er doch, der dieses Lied Despacito gesungen hat. Er hat für dieses Lied, nachdem er 30 war, hat er den Best Newcomer Award bekommen. Und dann ist er auf die Bühne gegangen und hat gesagt, total witzig, ich bin Newcomer, ich mache seit über 20 Jahren Musik,
Ja.
aber offensichtlich hat es keiner von euch gesehen. Und heute stehe ich hier als Newcomer und ich
Ja.
habe mehr Musik gemacht als alle Leute, die hier im Saal sitzen.
Ja. Ja, mega
Das, das,
genial.
also ich finde solche Perspektiven finde ich mal total interessant, wenn man sich damit beschäftigt, auch zu sagen, so, eigentlich ist nie was wirklich einfach im Leben. Es sieht immer nur einfach aus, weil wir ab dem Erfolg die Sachen betrachten.
Absolut.
Ne? Serena Williams, Venus Williams, wenn man sich mal den Film geguckt hat, King George heißt er, glaube ich, ja, was die da durchgemacht haben als Kinder, als Teenager, was sie verzichtet haben. Und heute denkt sich jeder, ja, kein Wunder, dass ihr die besten Tennisspielerin
Ja,
aller Zeiten seid.
ja. Ja, das finde ich
Also,
auch ein bisschen, finde ich auch nicht, also finde ich nicht wertschätzen, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, das
ist
darf man auch
Undankbarkeit
anerkennen,
dem
ne? Das,
Leben gegenüber.
ja. Also ich fand das auch so schön, Mel Robbins hat das auch so schön gesagt, irgendwie, dass sie tausendmal sich selber gesagt hat, es gibt diese harte Arbeit, die ich jeden Tag hier mache, wird sich auszahlen. Früher oder später. Und ich glaube, wenn du so eine Haltung hast, dann ist der Erfolg ja fast sekundär. Weil diese Stärke und diese Haltung, die ja schon so viel Kraft zurückgeben, ne, das ist so ein bisschen so, der Weg ist das Ziel, also die Haltung auf deinem Weg ist das Ziel, würde ich vielleicht so formulieren, anstatt dann ist der Erfolg schön und man kann ihn genießen und er ist, ne, und man sagt vielleicht, ja, das ist das Resultat der harten Arbeit, die ich da reingesteckt habe. Aber tatsächlich kommt es vielleicht gar nicht mehr so drauf an, weil die Haltung einen schon so nach vorne bringt und für einen selber halt so einen Mehrwert hat, ne?
Total wichtig, das für sich zu verstehen, aber auch das für seinen Lebensrhythmus zu verstehen. Mhm. Ich zitiere ja oft aus Religion oder sowas, weil ich find alle Religionsbücher total interessant. Und es gibt so ein paar Sprüche, die sollte man sich merken. Also in dem Buch der Korinther in der Bibel steht geschrieben, dass man sich, also ich zitiere als Moslem, wohlgemerkt, wenn man zu Gericht geht, sollte man sich, bevor die Tür zum Richter öffnet, sollte man sich mit seinem Kläger einigen. Das ist so ein wunderbarer Spruch. Also du kannst alle Probleme lösen, bevor es zu spät ist. Stehst du vor dem Richter, ist es zu spät. Versuch das vorher zu machen. Und das funktioniert. Ich habe auch noch ein paar Gerichtsverfahren in meinem Leben gehabt. Und wir haben uns wirklich im Gebäude, vor dem Gerichtssaal, haben wir uns noch geeinigt. Dann war es halb so schlimm, halb so teuer. Und mit dem Erfolg ist es dasselbe. Es gibt im Koran gibt es die Sure Baqara, Vers 286. Vers 286 sagt, der liebe Gott gibt jedem Menschen nur so schwere und so viele Herausforderungen, wie er weiß, dass dieser Mensch lösen kann. Als ich das verstanden habe, habe ich mir gedacht, ja, kein Wunder, dass ich immer wieder Herausforderungen in meinem Leben habe, weil der liebe Gott weiß ja, was ich kann. Mhm. Wenn er mir das nicht zutrauen würde, hätte ich ein ganz angenehmes Leben. Fühlt sich wahrscheinlich toll an, aber die Gewissheit, dass man mir nichts zutraut, ist dann doch scheiße. Mhm. Also sagt er mir, pass auf, mein Freund, ich habe dich ja nicht umsonst so gemacht. Ich weiß ja, was du kannst. Ich habe dich ja resilient gemacht, widerstandsfähig gemacht, stark gemacht. Ja, dann trag das auch mal auf deinen Schultern. Und das zieht sich ja komplett durch. Und diese Erfolgsgeschichte ist, ich glaube, Jesus hat es auch mal gesagt oder irgendwo wird zitiert, du musst verlangen, damit dir gegeben wird. So, du musst es ja wollen. Du musst ja diesen Erfolg wollen. Wir reden ja immer nur über Geld und Luxus und so. Aber wenn du den Erfolg willst, dann wird es ja dir gegeben und du siehst ja diese Reise dahin. Und auf dieser Reise merkst du es oft gar nicht, dass du immer wieder wächst und besser wirst. Aber nach einem Jahr, zwei, drei, fünf stellst du dir vor und denkst mir, die Dinge, die mir früher so schwer gefallen sind, die sind total einfach jetzt. Und das ist auch der Grund, warum Menschen auch finanziell immer wieder leiden. Also dieses Geld zusammenhalten, was du hast, führt ja nicht dazu, dass es fließt. Also wenn du nichts ausgibst, kann ja auch nichts kommen. Du hast ja nicht diesen Druck. Du musst dich schon in diese Drucksituation bringen, Geld verdienen zu müssen, Erfolg haben zu müssen, gewinnen zu müssen oder zu wollen. Wenn du dich in diese Situation bringst, dann arbeitest du auch anders. Wenn du aber, also kein Olympiasieger geht morgens an den Start und denkt sich, ja, also es wäre schön, wenn ich auf dem Treppchen stehen würde.
Ja,
aber es ist auch nicht so schlimm, wenn ich...
Ist die Frage, wie wir müssen definieren, ne? Also ich...
Das kann ja jeder für sich sagen.
Ne? Also ich persönlich glaube ja, dass auch viel aus einer inneren Ruhe und einer inneren Zentriertheit oder inneren Stille heraus passiert. Und dass es sowohl als auch ist, also sowohl die äußeren Erfolge, die Herausforderungen, die uns das Leben zeigt und die Art, wie wir uns dazu stellen. Und gleichzeitig aber auch eine Fähigkeit, auch mit dem, was ist, auch einen gewissen Frieden zu haben und gleichzeitig mehr zu wollen. Ich finde, dann kommt mehr Leichtigkeit ins Spiel, als wenn ich muss, ja, weil ich jetzt mir selber beweisen muss, dass ich es kann. Oder weil ich der Welt beweisen möchte, dass ich es kann. Oder weil ich jetzt vielleicht finanziell getrieben bin, etwas zu tun. Das kommt immer sehr aus dem Mangel heraus, finde ich. Ich finde es schöner, ehrlich gesagt, wenn es aus einer inneren Zentriertheit kommt und da trotzdem der Biss da ist. Ja, trotzdem das, ich möchte das, weil ich Bock drauf habe. Und ich glaube, dann sind wir halt auch an Dingen, die mit meinen Stärken und meinen Talenten und dem, was sozusagen meine Seele hier verwirklichen möchte, sehr, sehr eng sind. Ne? Weil ich vergleiche das immer mit der Disziplin. Jurastudium, ganz ehrlich, wie bin ich durch zwei Staatsexamina und 6,5 Jahre Juristerei gekommen? Ich mache das bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag wie ein Bulldozer. Aber ich weiß auch, und deswegen sage ich immer, es gibt zwei Formen der Disziplin. Es gibt die, die gegen dich arbeitet, wo du halb tot über dem Zaun hängst, habe ich gehabt und durfte dich transformieren. Und es gibt halt die Disziplin, die mir hilft, das zu erreichen, wo ich Bock drauf habe und was mir ein Anliegen ist und was mit meinen Stärken zusammenhängt.
Ja, ja, bin ich bei dir. Also da hat, glaube ich, jeder auch seinen Trigger. Eine gewisse Gelassenheit tut, glaube ich, allen ganz gut. Wobei ich das manchmal übertreibe, ich sag, also ich, so eine Gleichgültigkeit, ne, vielen Sachen, äußeren Umständen gegenüber. Also Gleichgültigkeit gegenüber, mein Start war nicht so gut, Gleichgültigkeit gegenüber, ich habe vielleicht nicht alle Voraussetzungen, die man dafür braucht oder sowas, und trotzdem kann ich es packen. Ich habe mich mit dem Müssen angefreundet, einfach weil ich das bei meinen Kindern sehe, dass ich sage, ich darf da einfach nicht nachlassen. Weil die sehen das ja. Also wenn sie irgendwo, also meine Kinder haben, bei uns zu Hause ist auch verboten, Dinge auszusprechen, wie ich kann das nicht oder sowas. Das war für die Kinder immer sehr nervig, ne? Aber wenn meine Tochter kam oder mein Sohn und irgendwie Schularbeiten und so, ich kann das, dann habe ich immer gesagt, noch nicht. Noch nicht. Ne? Du kannst das nicht. Oder du weißt noch nicht, wie du es lösen sollst. Und da bin ich stolz drauf, dass sie heute sehr viele Wege versuchen, ne, herauszufinden, recherchieren, machen Quervergleiche und dann, oh, ich habe da was gesehen und gefunden und das klappt doch. Und ich denke, also mein Müssen ist dann tatsächlich, wenn ich nachgiebig wäre, dann würden meine Kinder das ja sehen und dann hätte ich ja vielleicht nicht alles mitgegeben, was ich mitgeben wollte. So, das ist so mein Ansporn da an der Geschichte. Aber ich bin bei dir, komplett bei dir, ne? Also eine gewisse oder eine große Portion Gelassenheit brauchst du da, auch vielleicht nicht an der falschen Stelle den Druck zu machen, wo du es vielleicht woanders eher brauchen würdest, für dich selber, um den Antrieb zu haben und die Disziplin auszulösen.
Ja, es ist immer die Frage, wie sind die Sachen konnotiert, ne? Wenn du sagst nachgiebig, ne? Wie bewertest du nachgiebig? Bedeutet das zu sagen, oh, jetzt kommt die kleinste Hürde und zack, ach, dann mache ich es nicht? Oder sagst du nachgiebig im Sinne, ne, der Balance zu sagen, okay, ne, jeder Sportler weiß, dass die Ruhephasen auch wichtig sind? Ne? Und ich bin ja Systemikerin, ich komme aus dem sowohl als auch, ich liebe das. Ne? Und zu sagen, okay, was braucht es wann? Und auch da sehr sich auch nicht von seinem kognitiv-logischen Verstand da sechsmal irgendwie aufhängen zu lassen, sondern wirklich zu fühlen, was braucht es jetzt? Auch das ist ja wirklich, sind ja auch die Räume, die wir gestalten, auch im unternehmerischen Kontext, glaube ich, die wichtig sind, um auch eine Balance zu haben und auch an die Spitzenleistung überhaupt ranzukommen.
Ja, also ein gutes Beispiel. Also die auch disziplinierte Ruhephasen, also nicht nur im Sport, sondern auch im Business, im Beruf, genauso wie wir hatten eben Streitbeziehung oder die Streitkultur genannt, ne? Also du musst dich halt auch ab und zu mal von allem verabschieden oder zurückziehen. Am Ende des Tages musst du dich halt auch erholen. Das Gehirn muss resettet werden, ne? Dein Herz, deine Seele müssen einmal gereinigt werden. Du musst halt auch mal ein bisschen Abstand haben. Und auch das ist Disziplin. Also das ist dann halt nicht die Faulheit. Ja, man könnte jetzt sagen, ich habe keine Lust heute. Aber auch total wertvoll, wenn man weiß, nee, ich muss heute diszipliniert mich mal ausruhen. Genau wie Ernährung. Ich hab total lange gebraucht, um Zucker zu verstehen. Weil ich esse gerne Süßigkeiten, esse gerne Torte und so weiter und so weiter. Und heute habe ich Zucker verstanden und kann das total dosieren und bin fitter als zuvor. Aber das war auch wirklich eine Disziplin, dann zu sagen, nur weil ich jetzt faul bin oder mir das gönne, muss ich ja nicht was Schlechtes tun. Ich kann ja trotzdem faul sein, aber sehr diszipliniert in meiner Handlung. Also faul sein, nichts machen, aber keine Chips essen. Sagt jemand anderer vielleicht so, ist nichts für mich. Also wenn ich faul bin, dann stopfe ich die Chips rein und so weiter. Ich war seit 20, ja nicht ganz, fast 20 Jahren nicht mehr bei McDonald's oder Burger King. Also ich esse kein Fastfood oder sowas. Und mir fällt das auch nicht schwer. Aber ich kann gerne irgendwo rumhängen und mir einen selbstgemachten Burger nach dem anderen reinhauen, weil ich weiß, der ist selbstgemacht und der ist gesünder. Das gehört genauso dazu. Also es ist nicht so, dass man immer getrieben sein muss, ne? Immer in Bewegung sein muss. Das ist, glaube ich, auch in der Gesellschaft heute auch so ein großes Problem, dass wir denken, Bewegung ist das Nonplusultra. Nur wenn ich den ganzen Kreis laufe, habe ich mich auch bewegt, aber habe auch nichts erreicht.
Aber wenn es spiralförmig läuft, dann kommen wir dann doch nach oben.
Ja. Ich meine, bei euch ist es ein bisschen flacher. Ich weiß nicht, wo man da ankommt, ne? Aber hier im Bergischen, ne, wenn es nach oben geht und du nimmst die falsche Ausfahrt, dann bist du auch wieder unten angekommen. Also man muss schon die richtigen Sachen machen. Und das ist halt total, total interessant, auch zu sehen, wer macht was und bei einem klappt es besser, bei dem anderen nicht. Aber der Tenor bleibt, dass bei jedem es klappen kann und auch der auch alle Fähigkeiten hat, Es gibt natürlich ein paar Schicksalsschläge, klar, aber im Großen und Ganzen, ganz besonders bei uns hier in Deutschland. Also wir sind trotz Bild-Headlines jeden Tag, die dramatisch sind, und trotz Norbert Röttgen, der einen Scheiß-Post nach dem anderen schreiben kann bei LinkedIn, uns geht es noch ganz gut. Und wir haben hier wirklich keinen Grund, uns zu beschweren, und haben mehr als von dem andere Menschen träumen können. Und da ist es schade, wenn wir es halt nicht nutzen und gute Sachen für uns machen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort für diesen Podcast, wirklich Potenziale zu nutzen und sich selber auch zu erlauben, hinzuschauen und sich selber auch zu erlauben, Umwege zu gehen, vielleicht um die rauszufinden. Sich auch zu erlauben, vielleicht manchmal ein bisschen in die falsche Richtung zu laufen oder Dinge anzudenken wie Kinderarzt und dann zu sagen, hey, nee, doch nicht. Na, das ist ja auch eine Riesenkunst, zu sagen, ich nehme davon Abstand. Du hättest ja auch sagen können, ich habe das immer gesagt, also ziehe ich das durch.
Ja, man kann sie, also, ja, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt. Also, es ist ja immer, es ist ja nicht die Tätigkeit des Arztes. Da habe ich echt lange drüber nachgedacht. Also, sehe ich mich in diesem weißen Kittel? Ist mir das wichtig? Oder geht es darum, dass ich das Leben eines Kindes verbessere? Und Letzteres ist es halt. Ne? Ich glaube schon, dass der Kittel auch schön ist. Keine Frage. Und ich glaube, es ist eine sehr sinnvolle Tätigkeit. Aber auf der anderen Seite, es ist halt die obergeordnete Message, einem Kind zu helfen. Und klar, ich kann es nicht heilen oder medizinisch versorgen, aber dann kann ich es halt anders helfen. Und auf der anderen Seite, zum Abschluss, weil mein zweites Ding war, egal was ich mache, ich bin selbstständig in meinem Leben. Und das hat damit zu tun gehabt, dass mein Vater damals, also auch ihm wurde ja versprochen, dass er studieren kann in Deutschland. Und dann musste er in einer Schlosserei arbeiten, nachdem er festgestellt hat, mit 16, ich kann in Deutschland nicht studieren. Und irgendwann gab es mich. Und mein Vater kam nach Hause und hatte gekündigt und hat gesagt, habe ich gesagt, ich war total traurig, dass er gekündigt hat. Und dann hat er gesagt, nee, ich habe um eine Gehaltserhöhung gebeten. Er wollte damals 50 Pfennig mehr in der Stunde haben. Und sein Chef hat ihm gesagt, du bist keine 50 Pfennig wert. Gebe ich dir nicht. Und da hat an dem Tag mein Vater gekündigt. Und ich hatte Angst gehabt, dass wir nichts mehr zu essen haben. Also wirtschaftliche Stärke oder Selbstständigkeit und nicht für andere Menschen arbeiten zu müssen, die mich dann vielleicht bewerten und mir meinen Wert absprechen. So ein sehr prägnanter Satz in meinem Leben. Aber ich hab dann gesagt, okay, vielleicht kann ich ja Geld verdienen, selbstständig sein und Kindern helfen. Egal, ob es Geld ist oder für sie die Sachen zu ermöglichen. Und das hat echt gedauert, bis ich das verstanden habe, dass es nicht der Kittel ist. Ne? Dass das Leben nicht nur durch das Rezept, durch das Stethoskop verbessert wird, sondern halt auch vielleicht Geld, vielleicht Möglichkeiten, vielleicht Netzwerk, vielleicht Mentoring und so weiter. Und das macht halt echt Spaß. Also, wenn hier Jugendliche anrufen oder mir bei TikTok schreiben, hey, hast du Zeit, schicke ich immer hier ist mein Kalender, buch dir einen Slot und lass uns reden. Das ist geblieben. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass es genau das war, was ich wollte, und nicht den weißen Kittel anzuziehen.
Ja, und das ist, glaube ich, auch das größte Geschenk, was wir Menschen machen können. Und ich glaube, das verwirklichst du mit deiner Selbstständigkeit, nämlich den Menschen zu helfen, den Wert zu erkennen. Also jeder Mensch hat Wert per se, egal welche Stärken er hat. Also das erstmal als erstes schon mal. Und zum zweiten auch wirklich zu gucken, hey, wo sind deine Stärken? Wo leistest du einen Be oder kannst du einen Beitrag leisten für das Unternehmen? Was ist der Mehrwert, den du bringst über deine Fähigkeiten, aber vielleicht auch deine Sichtweisen, deine Haltung, deine ganze Art, was da noch mit reinspielt? Und ich glaube, wenn Führungskräfte, also ich bin ja immer bei den Führungskräften, das erkennen und fördern können, dann ist so, so, so viel gewonnen. Und ja.
Das ist total wertvoll. Also wenn wir hier Mitarbeiter für Unternehmen zum Beispiel suchen im Recruiting oder Headhunting, dann passiert das schon, dass man halt mal mit jemandem spricht, der noch jung ist und seinen eigenen Wert gar nicht kennt. Und dann reden wir mit ihm oder mit ihr und sagen, wie viel Gehalt wolltest du nochmal? Und dann kommt da so eine Zahl, wo ich sage, ja, ist schön, dass du 60.000 willst, aber das Unternehmen wird dir 100 bezahlen. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ach, das ist doch gar nicht so viel wert, was ich hier mache. Wir haben das schon so oft gehabt, dass wir Leute in Jobs gesteckt haben für Gehälter, von denen sie nur geträumt haben, wo sie gesagt haben, ich werde nie dieses Geld verdienen. Und da bin ich auch stolz drauf. Also da finde ich auch, dass man aufklären muss und sagen muss, das mag sein, dass du so bescheiden bist an der falschen Stelle, ne? Aber das, was du mitbringst, plus deine Qualifikation ist so viel mehr, als man dir eingetrichtert hat, jahrelang. Und erkenn das bitte.
Ja.
Und ehrlich, das fällt den Leuten nicht immer leicht. Also auch im ersten, zweiten, also wir kriegen sehr oft Anrufe bei der ersten Gehaltsabrechnung. Es ist, Teuger, die haben mir wirklich das Geld überwiesen.
Süß, ja.
Wo ich sage, super, ja, nimm, gib's aus oder was weiß ich was, lass andere dran teilhaben, ist doch schön. Ja, ich hätte es nie gedacht. Ich habe immer gedacht, ich bin das nicht wert. Und mein Vater hat ja 30 verdient oder 40 und ich habe mit 60 gedacht, ich bin schon viel besser. Und meine Mama ist total stolz, dass ich jetzt, ich sag jetzt mal, 100 oder 120.000 verdiene. Das haben meine Eltern nicht glauben können, dass das Unternehmen so viel Geld zahlt. Und ich sitze hier und denke mir so, warum limitierst du dich so, ne?
Ja, es ist die Unfähigkeit, das zu erkennen, ne? Und es ist, ich muss gerade an einen Freund von mir denken, der ist Organisationsberater und der hat mal mit Ärzten irgendwie über Stärken und so weiter gesprochen. Dann ging es um Obdachlose und dann konnten die nicht sofort sagen, wo denn so die Stärken sind. Und dann hat er gesagt, ganz ehrlich, leb mal 2 Tage auf der Straße und dann wirst du wissen, welche Stärken du dafür brauchst. Ja, und diese Arroganz auch zum Teil, muss man sagen, ne, die ist so, ja, was ist denn, ne, was ist für eine Stärke da drin, so, ja, dann walk in the shoes und probier das mal zu leben, weil darüber zu reden ist super einfach. Das zu tun ist ein ganz anderer Schnack.
Wir sind auch so, also kulturell fehlt uns da auch tatsächlich, glaube ich, so die Empathie. Ich meine, es bringt uns ja auch nichts, den ganzen Tag uns zu vergleichen, ne? Aber ab und zu dürfen wir uns daran erinnern, wie gut wir es haben und welche Möglichkeiten wir es haben. Ich erinnere mich vor 2, 3 Jahren, als die westlichen Truppen aus Afghanistan abgezogen waren, dann gab es ganz schreckliche Bilder von Kindern, weil das war glaube ich im Herbst und der Winter in Afghanistan ist sehr hart. Und dann hast du diese verlassenen Kinder da am Straßenrand gesehen, barfuß, ja, also wo ich mir als Vater denke, ich habe schon schlechte Laune, wenn eins meiner Kinder nur hustet oder die Nase läuft. Ne? Dann bin ich total traurig und so weiter. Und wie glücklich wir sein müssen, dass unsere Kinder nicht barfuß bei Regen 5 Grad draußen sein müssen oder auf einem Stein schlafen müssen, weil sie kein Kissen haben. Jetzt kann man natürlich sagen, interessiert mich nicht, ist vollkommen okay. Ja, das ist jeder hat seinen Wertekompass. Man kann aber auch sagen, ja, ich kann ja nicht den ganzen Tag das Leid der Welt. Muss man auch nicht, aber die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ja, wir müssen uns nicht vergleichen, aber wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass welche Möglichkeiten wir haben, welche Zugänge wir haben. Du musst die Möglichkeiten nicht nutzen, aber du könntest, weil du den Zugang hast. Wissen, Sozialsystem, Jobs, Social Media. Ne? Also mit Social Media so viel möglich. Austausch, Beziehungen, Kunden, also alles Mögliche. Das darf man nutzen. Und ich finde auch, man muss seine Möglichkeiten nutzen. Man muss seine Fähigkeiten nutzen. Und ich sage das meinem Sohn immer, wenn er beim Fußballspiel ist, sage ich, hast du das Gefühl, dass du alle deine Fähigkeiten genutzt hast heute? Und die spielen in einer sehr guten Mannschaft, ist ein Profiverein und sie spielen immer gegen Ältere. Und ganz am Anfang hat er so ein bisschen gemeckert und gesagt, wir haben heute verloren. Ich sage, ja, ihr seid, also die werden jetzt 11, ne? Und dann spielen sie gegen 13, 14-Jährige manchmal. Sag ich, guck mal, das darfst du nicht vergessen. Die Jungs sind alle 20 Zentimeter größer, die wiegen 15 Kilo mehr als ihr. Aber hast du alles gegeben? Und am Anfang hat er immer gesagt, ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Und mittlerweile sagt er, egal wie das Spiel heute ausgeht, ich werde alle meine Fähigkeiten nutzen. Und er kommt auch, wenn sie verloren haben, kommt er vom Platz und sagt, war ein richtig gutes Spiel. Ich habe alles gezeigt, was ich kann. Meine Kameraden haben alles gezeigt, was wir können. Wir haben alles gemacht. Gut, dass dann 14-Jähriger mit 1,75 Meter aus 10 Metern ganz anders schießt als ein 10-, 11-Jähriger. Ist was anderes. Ne? Aber diese Gewissheit, ich habe alles genutzt. Und das ist Dankbarkeit zu sagen, das Leben oder der liebe Gott oder egal an was man glaubt, hat dir Fähigkeiten gegeben, körperlich, geistige, und die nutze ich jeden Tag. Das ist, glaube ich, so, dass man sagt, dann passiert auch nichts Schlechtes. Dann muss man auch keine Schuldgefühle haben. In dem Moment, wo du weißt, du hast alles in die Waagschale gelegt, hast du keinen Grund für ein schlechtes Gewissen. Und wie du gerade zitiert hast, dann muss was passieren. Ja. Und dann wird das Leben auch gut. Egal, ob es Erfolg ist oder Liebe oder Zufriedenheit, egal, was es im Leben ist, was man will, das wird auf jeden Fall passieren, wenn man sein Herz, sein Verstand, seine Seele und seine Fähigkeiten nutzt. Dann ist alles ganz schön.
Das denke ich auch. Sehr schönes Schlusswort, Holger. Tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier im Podcast warst. Vielen,
Spaß
vielen Dank.
gemacht.
Sehr viele Wissensnuggets dabei. Ja, tausend Dank.
Ich danke dir. Hat richtig Spaß gemacht. Deep Talk finde ich immer sehr schön.
Aha.
Und ich hoffe, jeder, der zuhört, dem gefällt das und der nimmt ein bisschen was mit.
Bin ich ganz sicher. Ich glaube, wir haben guten Ritt gemacht durch die Themen. So. Ja,
cool.
Ganz, ganz lieben Dank und ich sage einfach schön, dass du dabei warst und bis zu einem nächsten Podcast. Ich werde
Sehr
hier
gerne.
Tolgas Kontakte alle in den Shownotes verlinken, damit du den auch findest. Und sage auf bald, mach es gut, bis dann. Ciao.
Bye bye. Wow.